Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Online-Plauderei, diesmal mit Katrin Silling. Hallo Katrin, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Christina, schön, dass ich wieder mal hier dabei sein darf. Als Eltern machen wir uns viele Gedanken über die Zukunft unserer Kinder und wir überlegen, auf welche Schulen sie gehen sollen, welche Freizeitaktivitäten oder Kurse wir für sie buchen, packen teilweise den ganzen Tag voll, damit sie bestmöglichst auf das Leben vorbereitet sind. Und dabei können wir leicht übersehen, dass wir Eltern eine Superkraft haben, die unseren Kindern am besten dabei hilft. Unser Vertrauen in sie. Was sagst du dazu, Christina?
Ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was wir gerne übersehen, so wie du das schon gesagt hast, mit deinen einleitenden Worten, dass es so viel gibt, worauf wir unseren Fokus setzen und was wir ermöglichen möchten und wollen, dass das Leben einfach für unsere Kinder leichter funktioniert, leichter, flockiger, fluffiger und ermöglichen ihnen alles, versuchen alles zu ermöglichen. Und so wie du schon gesagt hast, ich glaube, es ist ein großer, großer Teil, dass wir wirklich mit dem Vertrauen in ihre eigenen Superkräfte, die unsere Kinder ja haben, von klein auf mitbringen, dass wir dort das Vertrauen reingeben dürfen und dass das etwas ist, was wir als Eltern wirklich, ich glaube, viele Eltern haben das vielleicht ein bisschen verlernt. Ich spreche von mir aus eigener Erfahrung, dass man dieses Vertrauen hat, dass das Kind genau den richtigen Weg geht oder das Richtige macht oder weil wir uns gewisse Vorstellungen im Kopf haben, wie das sein sollte und wie das Leben und die Zukunft und das Freizeitgestalten unserer Kinder sein sollte. Und ich glaube, als Elternteil dürfen wir wieder den Fokus darauf richten, in welcher Art und Weise wir das Vertrauen in uns selber wieder trainieren und es den Kindern einfach wieder vermitteln, dass wir Vertrauen haben in dem Sein, in dem sie sind. Was sagst du, Katrin? Wie siehst du das?
Ja, also du hast jetzt auch was sehr Schönes gesagt, auch das Vertrauen in uns selber. Ich finde, da fängt es ja auch an, dass wir Eltern uns, also als Mütter, als Väter, uns vertrauen und Vertrauen haben in unseren Fähigkeiten auch. Und Vertrauen auch in das Leben und dass auch wenn es schwierige Momente gibt, wenn es Krisen gibt, wenn es holprige Stellen gibt auf dem Weg, dass wir trotzdem weiterkommen und dass wir eigentlich genau in diesen schwierigen Momenten dazulernen können, dass wir genau da wachsen. Und dass eigentlich genau das ja auch das Spannende am Leben ist. Denn wenn jetzt alles immer nur gut läuft und alles super ist, dann wäre es, glaube ich, auch ziemlich langweilig. Dann könnten wir das auch gar nicht schätzen, die guten Momente, sondern so wie Tag und Nacht existiert. Und ist es so, dass wir einfach auch beides haben im Leben. Kann sein, in dem einen Moment läuft irgendwas wunderbar, auf einmal gibt es vielleicht irgendeine Krankheit in der Familie und dann müssen wir schauen, wie wir da rauskommen. Und wenn wir jetzt aber ständig in Sorge leben und in Angst leben, dass etwas Schlimmes passiert und dass dieser Moment kommt, dann finde ich, können wir gar nicht den Rest des Lebens genießen und die Momente, in denen das eben nicht zutrifft. Wir hatten auch vorhin gesprochen, dass wir beobachten, dass es viele Eltern gibt, die kontrollieren, was ihre Kinder machen, nicht aus Boshaftigkeit heraus, sicherlich aus Fürsorge und aus Liebe und wahrscheinlich auch aus ihrer Angst, dass sonst etwas nicht funktioniert. Oder auch aus der Motivation, den Kindern möglichst viel abzunehmen. Und wir hatten ja eben auch darüber gesprochen, dass das negative Folgen mit sich bringt. Willst du dazu etwas sagen?
Ja, du hast schon das richtige Wort gesagt, so wie das Kontrollieren. Gell, das hast du ja das Wort verwendet. Das, und ich glaube, dass das, du hast auch das gesagt, dass du das eben das Kontrollieren, aber nicht aus Boshaftigkeit, sondern um den Kindern, ich glaube, so auf die Art Schaden abzuhalten von den Kindern. Und ich glaube, dass das ganz ein großer Part und ganz anstrengend ist für die Eltern. Ich glaube, dass das etwas ist, was was wir uns vielleicht als Eltern oft selbst auferlegen, wir müssen mal das machen, wir müssen das kontrollieren, was unsere Kinder machen. Und vergessen aber darauf, dass wir auch sehr viel vertrauen können, dass sie nicht nur Blödsinn machen, die Kinder, und dass nicht nur etwas schief läuft, sondern dass wir wirklich die Kontrolle Stück für Stück abgeben können und dürfen. Es gibt Bereiche, das haben wir eh im Vorfeld auch schon geredet, Katrin, wo man schon sagt, ich kann jetzt nicht einem Kind, das noch nicht das, immer altersgemäß sozusagen, das zu reduzieren. Das heißt, die Kontrolle ist sowieso, mag ich sowieso nicht so gern diesen Ausdruck, dieses Beobachten oder Dauerüberwachung oder so etwas, das sind eigentlich so negative Worte, aber was wir schon machen, wenn die Kinder klein sind, ist es ganz klar, dass wir auf unsere Kinder aufpassen. Aber je älter sie werden, dass wir das Stück für Stück Vertrauen haben, dass sie das gelernt haben, was wir ihnen an die Hand gegeben haben. Also, dass ich jetzt sage, einem Fünfjährigen oder Vierjährigen oder Dreijährigen mittlerweile sieht man ja auch oft, gibt man einfach ein Handy in die Hand und sagt, okay, da spielst du dann das Spiel und ich gehe für eine Zeit lang weg. Das ist ja etwas, was du gar nicht machst, sondern du beobachtest ja dein Kind. Und das ist, glaube ich, ein großer Part, dass du einfach sagst, Stück für Stück, nicht von heute auf morgen, gibst du auf und kontrollierst du nicht mehr, wenn du sagst, irgendwann muss das Kind es selbst und erwachsen werden, sondern dass du das immer stückweise Vertrauen schenkst und das Kind einfach oder die Kinder merken, okay, die Mama vertraut mir oder traut mir auch etwas zu, dass ich es alleine schaffe. Und das so lernt auch das Kind immer mehr auf sich selbst aufzupassen und nicht gefährliche Dinge zu tun. Du hast ja auch früher so ein schönes Beispiel gebraucht. Vielleicht magst du das auch noch erzählen, was du mit deinen Kindern sprichst, wo du ihnen das erklärst, dass du am Anfang ja aufpassen musst sozusagen und sie lernen dann daraus. Vielleicht magst du es noch einmal sagen.
Ja, also wir hatten ja über zwei Beispiele. Wir hatten einerseits das Klettergerüst
Genau.
und dann hatten wir auch eben die Medien zum Beispiel, wie man, wenn die Kinder in dem Alter sind, in dem sie in sozialen Medien oder im Internet irgendwo unterwegs sind, mit welchem soll ich anfangen?
Das kannst du dir entscheiden, wie du möchtest.
Okay.
Ja?
Also dann nehme ich jetzt erstmal das mit den sozialen Medien. Mein ältester Sohn ist 13 und der hat seit 3 Jahren hat er ein Handy. Nicht ganz, seit 2,5 Jahren hat er ein Handy. Und da haben wir ihn begleitet auch. Und am Anfang waren wir enger bei ihm und haben ihm da vieles beigebracht und gezeigt auch, wo die Gefahren sind. Und
Entschuldigung,
dieses,
darf ich dich dazu
ja.
etwas fragen, Katrin? Du warst sozusagen, du hast dich jetzt, wenn dein Sohn das Handy in der Hand gehabt hat oder wenn der ein Computerspiel oder etwas, ein Spiel machen wollte, sozusagen hast du dich darüber erkundigt, was das für ein Spiel ist und du hast auch dieses Spiel gespielt sozusagen. Also du hast jetzt nicht einfach vertraut, was er sagt. Du hast ja auch im Vorab dieses Spiel oder den Mann, ihr habt euch vorab einmal ein bisschen dafür interessiert, was das für ein Spiel ist, oder?
Genau, also eigentlich ganz am Anfang, als er überhaupt das Handy bekommen hatte zum ersten Mal, haben wir da auch einfach klare Regeln gesetzt und gesagt, was okay ist und dass es auch sein kann, wenn wir ein bestimmtes Verhalten bei ihm beobachten, was eben dann zum Beispiel darauf deuten würde, dass er nur noch sehr abhängig wird von seinem Handy, dass wir es dann zu uns nehmen. Und dass eben dass da gewisse Spielregeln gibt, um damit umzugehen, was man machen kann, was man nicht machen kann. Und natürlich hat er manchmal dann gesagt, ja, aber ich bin ja schon Großmama. Und da kam eben dieses Beispiel, als ich gesagt habe, ja, das stimmt. Gleichzeitig ist es so, für wenn jetzt ein Kind zum ersten Mal im Straßenverkehr ist oder wenn Kinder klein sind, dann nimmt man ja das Kind an die Hand, damit es ihm an der Ecke wartet und dann bringt man es bei, dass ein Auto kommt und dass man nach links und nach rechts schaut und so weiter und alle Verkehrsregeln. Und irgendwann kann dieses Kind ja auch alleine zur Schule laufen, zum Beispiel. Dann nimmt man es nicht mehr an die Hand. Und genau so habe ich ihm das immer wieder erklärt. Pass mal auf, das ist jetzt eben so dieser Weg. Nicht alleine in den Straßenverkehr, sondern einfach ins Internet und in eine digitale Welt, die du noch nicht kennst. Und da begleiten wir dich am Anfang etwas enger und sind mehr an deiner Seite, schauen dir über die Schulter, schauen, was du machst. Wir haben uns auch Zeit genommen, ihn da auch zu begleiten, uns auch zu informieren, selber auch manches uns anzuschauen, Berichte darüber lesen, mit ihm zu spielen und so weiter. Und wenn wir keine Zeit hatten, dann haben wir nicht gesagt, ja, okay oder nein, stopp, mache ich nicht, sondern da habe ich gesagt, ich kann es jetzt nicht entscheiden, ich möchte mir da die Zeit nehmen, da musst du jetzt noch abwarten, bis ich die Zeit habe. Dann, manchmal hat es vielleicht ein paar Stunden gedauert, manchmal auch ein paar Wochen, bis ich die Zeit hatte. Und so war das eben, dass wir ihn da auch nach und nach begleitet haben und er dann weiß, es gibt gewisse Leitplanken. Und wir natürlich dann auch beobachtet haben, wie er mit vielem umgeht und innerhalb dessen nach und nach loslassen konnten in vielen Bereichen, weil wir ihn eben beobachtet haben.
Und was würdest du sagen, weil du gesagt hast, dass er nicht abhängig wird, was würdest du oder was wären für dich da die Alarmglocken, wo du dann sagst, ah, um Gottes Willen, jetzt müssen wir was machen, jetzt müssen wir mit meinem Mann handeln. Hast du da so ein Beispiel oder würdest du
Ja.
sagen, ja, bitte.
Also was für uns ganz wichtig ist, ist, dass wir merken, dass sie auch ohne Handy und ohne Bildschirme etwas mit sich anfangen können. Und dass sie, egal, sei es zu Hause, sei es drinnen oder draußen, dass sie einfach etwas anderes machen können, dass ihnen etwas einfällt, was sie auch alleine machen können oder mit ihren Geschwistern oder mit Freunden. Und wenn wir da merken sollten, dass das nicht geht, dann würden wir wissen, dann würden wir ein Detox einleiten und dann würden wir sagen, okay, jetzt müssen wir da einfach eingreifen, weil deine Gesundheit noch in unserer Verantwortung liegt. Und jetzt würden wir einfach dann diese Bildschirme dann sperren für eine bestimmte Zeit und ihn da natürlich dann auch begleiten und so weiter, weil es sicherlich dann auch nicht leicht ist, diesen Übergang. Aber da schauen wir eben immer. Und solange unsere Kinder sich anderweitig beschäftigen können, ohne Bildschirme jeglicher Art, sagen wir, okay, dann läuft das. Und da vertrauen wir eben. Und das ist auch immer ein Ausprobieren. Das ist für unsere Eltern auch neu. Also man ist ja als Eltern immer neu in jeder neuen Entwicklungsstufe und mit neuen Themen. Und da muss man einfach auch ausprobieren und dazulernen. Und dann entscheidet man vielleicht nach einem Jahr doch anders, weil man da einfach schon auch Wissen angesammelt hat.
Und würdest du jetzt nur für mich als Interesse, würdest du sagen, mit deinen beiden Jüngeren, ist das jetzt einfacher oder wird es schwieriger oder gehen die ganz anders damit um? Ist das unterschiedlich oder merkst du da vielleicht nur ganz kurz, würde mich
Ja.
interessieren, weil meistens sind ja die älteren Kinder die Vorreiterkinder, wo die Eltern alles noch korrekt machen und das noch kontrollieren. Und bei den Jüngeren, da ist es oft dann so, pff, na, jetzt habe ich noch zwei, dann müsst ihr das noch mehr kontrollieren. Siehst du da einen Unterschied oder sind die
Ja.
weniger oder mehr? Oder was würde mich
Also,
interessieren?
es ist schon so, dass dann manchmal der Jüngste, der ist 7, der wird in 2 Monaten wird er 8. Also es sind 5 Jahre Unterschied. Der will manchmal dann schon das Gleiche haben wie der Älteste. Und da muss man ihn natürlich immer daran erinnern und das sagen, dass manches eben noch nicht so geht. Und dann ist es schon tatsächlich so, dass ich oft feststelle, gut, als mein Ältester kleiner, jünger war, also als er eben zum Beispiel 7 oder 8 war, da hatte ich die Zeit, mich immer dann dazu zu setzen, wenn er seine Bildschirmzeit hatte. Und jetzt beim Jüngsten habe ich die Zeit einfach nicht. Und da ist es schon oft so, dass dann manchmal das schlechte Gewissen in mir hochkommt und ich mir denke, eigentlich sollte ich, aber gut, jetzt vertraue ich einfach da ein bisschen dem Prozess und dann guckt er vielleicht manchmal Sendungen oder Inhalte, die eher für seine Geschwister sind und vielleicht noch nicht für ihn. Aber ich vertraue jetzt einfach und dann beobachte ich einfach sein sonstiges Verhalten nochmal genauer. So versuche ich dann ein bisschen das auszugleichen.
Ja, schön. Na, das ist schön, weil ich glaube, das ist auch immer wichtig für die Eltern zu hören, dass man jetzt nicht immer, wenn man mehrere Kinder hat, bei allen Kindern so, dass man da wirklich so wie das Wort, das wir ja schon verwendet haben, dieses Zutrauen und das Vertrauen. Also da fängt ja das auch schon an, dass sie das auch mitkriegen mit den Älteren, was dir als Mama oder euch als Eltern wichtig ist. Auch das hören ja auch die jüngeren Kinder, und das ist ja auch für mich ein großer Part, dieses dieses Mitnehmen und dieses Vorbild zu sein. Das haben wir ja auch schon im Vorfeld gesprochen. Also wie gehe ich damit um? Mit ich selber, mit gewissen Dingen, das ich vielleicht den Kindern gut vorleben kann und wo ich dann sagen kann, ihr könnt so oder so oder so in gewissen Situationen handeln und die Kinder sehen das bei mir. Ich kann es vielleicht sagen, ihr müsst so oder so handeln oder ich vertraue euch und habe selber damit ein großes Thema und das sehen ja die Kinder, da kann man ja, das kann man ja noch so verheimlichen, wenn man möchte. Die Kinder haben die Sensoren. Also ich glaube, die Vorbildwirkung ist ganz enorm und das sehen Sie zum Beispiel einer Jüngeren, was ja euch schon wichtig ist beim ältesten Sohn.
Ja, und ich mache das tatsächlich auch so, dass ich das gar nicht verheimliche, sondern ganz im Gegenteil nutze, wenn ich selber merke, dass ich an einem Tag zu viel Zeit zum Beispiel auf Instagram verplempert habe. Dann versuche ich das irgendwo auch zu erzählen und den Kindern zu teilen und um zu zeigen, ich als erwachsene Frau tue mir manchmal schon schwer damit, nur meine Bildschirmzeit einzuhalten und bleib einfach länger. Also damit zeige ich Verständnis, dass ich verstehe, dass es für sie ja auch schwierig ist, sich an diese Bildschirmzeit zu halten, weil natürlich die Inhalte so spannend sind in dem Moment oder man Spaß hat. Und ich aber eben weiß auch, wie wichtig es ist und was das mit einem macht. Und das teile ich mit meinen Kindern und sage, oh, jetzt habe ich die Woche, habe ich es wieder nicht so gut geschafft. Und dadurch mache ich das auch transparent. Und ja, wir sind ja auch nicht perfekt und nehme mir auch den Druck, dass ich jetzt perfekt sein muss als Mutter und immer alles hinkriegen muss, sondern ich nutze es dann eigentlich, um dass sie meine Kinder daraus auch lernen können.
Ja, genau, das ist ja das Richtige. Und das ist ja dann auch, um jetzt wieder auf dieses Vertrauen oder dieses Zutrauen zurückzukommen, dass man einfach sagt, wir haben, weißt du, es geht ja oft auch vielleicht mit diesem Zutrauen oder Vertrauen darum, dass wir Fehler vermeiden möchten. Das gibt es aber nicht. Es gibt ja kein fehlerfreies Leben, weil wir lernen ja an den Fehlern, die wir machen. Und das dürfen auch unsere Kinder. Und ich glaube, dass wir das einfach, dass wir dort einfach dieses Vertrauen haben und einfach in uns gehen und sagen, Fehler ist, sie dürfen Fehler machen. Und wenn sie einmal auf die Nase fallen und wenn sie einem irgendwo anrennen oder wenn sie ein bisschen größer sein, Probleme kriegen, das sind Erfahrungen, die sie sammeln und nicht ihnen alles aus dem Weg räumen. Keine Holpersteine, keine Sachen, die ihnen vielleicht einmal wehtun könnten. Also jetzt auch von emotionalen her. Weil jetzt fällt mir nämlich nur ein, wenn ich sage, die erste große Liebe, das sind jetzt schon, wenn sie älter sind, aber die erste große Liebe, das ist etwas, ich glaube, diesen Schmerz, den kennen wir alle. Und davor kann man sie gar nicht bewahren. Das heißt, da würde man als Elternteil, wenn wir jetzt dabei bleiben und wenn ich mich an meinen Schmerz erinnern kann, und an den kann ich mich heute noch erinnern, die erste große Liebe und die große Trennung dann, jetzt im Nachhinein war es vielleicht gar nicht so, zum Glück die Trennung, weil sonst wäre das vielleicht anders ausgegangen, jetzt mein Leben, weil jetzt ist, glaube ich, bei allen jeder, der sich das dann anschaut. Aber ich glaube, wenn du da versuchst, weil du selbst verletzt worden bist, und wenn du den Fokus drauf legst, sag mal jetzt, ich hab selber Töchter und sag, um Gottes Willen, ich möchte nicht, dass meine Tochter so einen, vielleicht einen ähnlichen Jungen kennenlernt wie ich, der mir damals das Herz gebrochen hat und ich daran alles setze und sage, um Gottes Willen, den ja nicht und, dann ist es eigentlich kontraproduktiv. Er würde das nach hinten losgehen. Das heißt, entweder geht meine Tochter wirklich nicht mit dem zusammen oder verliebt sich in den und würde diesen Prozess gar nicht durchlaufen vielleicht, oder erst recht. Also ich glaube, da ist zum Beispiel der Bereich, der mir jetzt gerade einfällt, dass du dich zurücklehnst als Elternteil und sagst, ich vertraue dem und ich traue ihr zu, mit dem Schmerz, der dann sicher irgendwann einmal ist, auch zurechtzukommen. Und der zerstört jetzt nicht ihr Leben, sondern der macht sie sicher nur noch stärker, weil alles im Leben kann man nicht auslassen. Das sollte man nicht auslassen. Das sollte man schon auch durchleben, weil sonst kommt es halt dann später. Ja, also ich weiß nicht. Das ist jetzt mir nur gerade eingefallen, man denkt, das ist ein Bereich. Und ich glaube, da gibt es viele Bereiche, wo die Eltern eigentlich diese Fehlervermeidung unbedingt machen wollen bei den Kindern und sie einfach von dem einfach bewahren wollen. Und das ist, glaube ich,
Ja.
ein guter Zugang. Ich weiß
Ja, ich
nicht.
finde dein Beispiel finde ich sehr gut, weil es ja schon etwas sehr Schmerzhaftes ist auf der emotionalen Ebene.
Ja, und das wünscht man den Kindern natürlich nicht, gell? Also das ist ja immer,
Genau.
ja.
Genau.
Aber ich glaube, das ist ein Prozess zum Erwachsenwerden. Das ist zum Beispiel eine
Ja.
Initiation, die jeder junge Mensch, wenn wir jetzt bei den Jugendlichen bleiben, einfach brauchen. Und wenn sie das nicht haben, dann fehlt ihnen etwas. Ich glaube, dass das der Prozess ist, den, wenn wir jetzt bei dem bleiben, glaube ich, den muss jeder durchlaufen. So denke ich mir.
Ja.
Und da.
Entschuldige, bei unserem Vorgespräch hattest du gesagt, dass es für dich wichtig ist, dass die Kinder zu Hause den sicheren Hafen haben. Und eben jetzt in so einem Beispiel, da geht natürlich dann die jugendliche Tochter aus dem Haus und erlebt die Liebeswelt. War das dann, konntest du beobachten, dass deine Töchter dann zu Hause eben so diese Sicherheit wieder oder das Regenerieren gesucht haben, was man ja dann braucht nach so einer nach der schmerzhaften ersten Trennung?
Ja, es war ganz spannend, erstens bei meinen Töchtern, aber ich möchte auch vielleicht meine Geschichte. Ich war damals, meine Mutter war jetzt emotional, jetzt nicht so, das war nicht so, wir haben über das gar nicht so gesprochen, also mit Aufklärung und erster große Liebe, das hat es eigentlich bei uns zu Hause jetzt nicht gegeben. Das war bei meinen Töchtern und bei mir ganz anders. Ich habe da extra den Fokus drauf gelegt, dass wir da offen reden. Aber bei mir war das so meine erste große Liebe und ich war wirklich sehr, sehr traurig, sehr gekränkt. Und ich kann mich erinnern, an einem Abend, da ist meine Mutter zu mir ins Zimmer gekommen und hat sich dann zu mir ins Bett gelegt und hat mit mir mitgeweint. Und das und nicht mehr. Weißt du, sie hat nicht gesagt, ah, ist ja egal und das und das und brauchst du nicht und das, sondern sie hat mit mir mitgeweint und das war das Einzige, was sie gemacht hat. Sie hat auch gesagt, ich verstehe dich, dass du traurig bist. Und das war für mich, das war das Wichtigste. Ich habe da keine Lösung, keine Problemlösung oder irgendwas. Oder er ist eh ein Depp und das habe ich gar nicht gebraucht, weil das hätte ich damals nicht gebraucht. Das war bei mir so und das war für mich sehr, sehr wertvoll. Das ist mir jetzt noch in Erinnerung. Und bei meinen Töchtern war das so, weil beide sehr unterschiedlich sind. Und meine ältere Tochter, die hat den Hafen zu Hause in ihrem Zimmer gefunden. Das heißt, sie hat sich auch zurückgezogen. Sie hat auch geweint und ich habe mich auch zu ihr gesetzt, das ist ganz klar, aber die wollte es eigentlich, die hat immer gesagt, ja, nein und so und ich habe sie dann auch gelassen, weil ich gedacht habe, sie geht den Prozess durch. Und bei meiner Jüngeren war das so, die war eher sehr emotional, also die hat das rausgelassen, die hat geschrien, die hat geschimpft, die hat das einfach so und auch da haben wir sie abgefangen. Also sie haben das beide zu Hause, ich glaube schon in einem sicheren Hafen, gut abfedern können. Das heißt, wir
Ja.
haben keine Probleme gelöst für unsere Töchter,
Nein,
weil das
genau.
kann man nicht, gell?
Aber ihr wart für sie da. Und das
Ja.
ist es ja eben, dass man da dieses Gleichgewicht findet zwischen den Kindern zutrauen, dass sie das machen, dass sie hinfallen, dass sie Verletzungen, egal ob jetzt echte Verletzungen, wenn sie
Ja.
stolpern und sich aufschürfen oder sonstiges, oder die seelischen Verletzungen im Laufe des Lebens und zum
Ja.
Erwachsenwerden, aber dass man sie eben doch begleitet. Und wie du sagst, deine Töchter sind unterschiedlich und du hast sie beobachtet. Du hast jetzt nicht eine Lösung für beide oder eine Erhaltung für beide, sondern du
Genau.
hast ihnen das gegeben, was jede benötigt hat, also und auch weil du ja in Beziehung mit ihnen standest,
Genau.
konntest du ja wissen, wie sie sind. Es war das, was wir auch besprochen hatten, dieses Beobachten und in Beziehung und Begleitung, dass das die Verantwortung ist, die wir Eltern haben und sonst in den anderen Bereichen nach und nach loslassen können.
Genau, und mit dem Herzen verbunden sind. Das heißt, ich habe Mitgefühl und nicht, das ist ein Blödsinn oder ich habe jetzt dafür keine Zeit, auch das nicht, sondern wirklich mit dem Herzen, aber wirklich mitgefühlt, weil ich glaube auch, so wie man Schmerzen und dieses Hinfallen und wie man, dass man dann weint und schreit, ich glaube, das lindert den Schmerz sozusagen für das Kind jetzt, sonst würde es ja nicht machen und das ist dann auch vorbei. Wenn die Mama dann drauf küsst und ein Pflaster drauf gibt und. Und ich glaube auch, dass das bei diesem bei diesem Schmerz vom emotionalen oder vom bisschen so seelischen Schmerz ist, dass man einfach das Herz geöffnet hat und das einfach zulässt. Das heißt, die Gefühle auch zulässt und nicht sagen, du brauchst jetzt nicht weinen, du brauchst nicht traurig sein, sondern einfach das lassen und wirklich, ja, einfach auch ein emotionaler Anker zu sein. Das heißt, okay, das ist in Ordnung, wenn ich jetzt dann total verrotzt bin und verweint und ich mag jetzt gar keinen sehen. Ich werde trotzdem geliebt jetzt. Und das ist ein normales, mein Umfeld, das ich kenne. Genau.
Genau. Und da sind wir wieder in unserem Anfang, dass wir, wenn wir eben vertrauen, wenn wir unseren Kindern Vertrauen schenken und ihnen auch zutrauen, dass sie rausgehen in die Welt und ihre eigenen Erfahrungen sammeln, dass
Genau.
es das ist genau, was sie brauchen. Und dass
Genau.
sie dann dadurch eben auch unsere Liebe spüren, durch dieses Vertrauen in sie.
Genau. Und dass man vielleicht auch, Katrin, dass man nicht so viel im Kopf ist als Mama, das perfekt zu machen, das einfach zu sagen, ich muss jetzt dann vom Kopf aus genau organisieren und planen, was ich für meine Kinder mache und wie ich sie ins Leben weiter begleite, sozusagen. Und die müssen das können und das können und das können. Oder das müssen sie nicht machen und das dürfen sie sich nicht gefallen lassen, sozusagen dieses Vertrauen, dass ich mich auch als Mama zurücknehmen darf und dafür nicht immer nur verantwortlich bin, wie es ihnen geht. Das heißt, auch dieses Vertrauen zu sagen, ich darf, auch das Vertrauen in mich als Mama, zu sagen, ich darf jetzt ein paar Schritte zurückgehen, auch wieder Schritt für Schritt. Wenn sie noch kleiner sind, sind kleinere Schritte, aber auch wirklich, wenn man erkennt, okay, ich kann loslassen. Ich kann sie auch, wenn sie jetzt jünger sind, einmal den Müll runterbringen lassen oder den Geschirrspüler ausräumen lassen. Und wenn halt ein paar Teller kaputt werden, dann nehme ich mich zurück und ich lasse es zu und mache es als Mama nicht immer. Gell? Lass mich das, ich kann das besser, sondern da fängt es ja schon in kleinen Dingen an, dass man da Vertrauen schenkt.
Ja, schön. Das finde ich ein schönes Schlusswort.
Ja, also der nächste Podcast ist wieder in einem Monat. Da sehen wir uns
Ja.
wieder Kinderthema, Elternthema. Wir sprechen im Vorfeld, haben wir ja sehr viele Themen. Wir müssen immer schauen, dass wir das Wichtigste dann herausholen, weil das kommt ja, es spielt ja alles zusammen. Es
Ja.
verzahnt sich ja, was zu Kindern und Eltern dazu gehört. Und ich danke dir, Katrin, dass du dir wieder die Zeit genommen hast für deine Impulse, für deine wichtigen Impulse von deinen Kindern, von denen wir mitlernen dürfen, wie das bei euch eben ist und wie ihr damit umgeht, ist immer sehr wertvoll. Ich danke dir dafür.
Ich danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte und dass wir uns auch so spannend ausgetauscht haben, dass ich auch von dir, von deinen Erfahrungen lernen kann.
Ja, genau, das kommt dann, wenn du dann deine Kinder älter sind und erwachsener sind, kommen ja jeder. Sind wir immer im Austausch.
Genau.
Ich danke dir, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.